Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Es ist Sommer in Salzburg und das heißt Festspielwochenzeit, aber auch Hochschulwochenzeit. Die renommierte Sommeruniversität, eine smarte Sommerfrische, wie man hier gerne sagt, steht in diesem Jahr unter dem Oberthema Fragiles Vertrauen, eine kostbare Ressource. Wie immer kommen hier Fachleute, Studierende und Interessierte zusammen, um das Thema aus theologischer, philosophischer, sozialwissenschaftlicher und möglichst irgendwie überraschender Sicht zu beleuchten. Also ein gefundenes Fressen auch für unseren Podcast Diesseits von Eden. Und so freut es mich, dass ich gleich drei Teilnehmer bei den Hochschulwochen, Teilnehmerinnen, abfangen konnte und zu diesem Gespräch gewinnen konnte. Zunächst mal herzlich willkommen Thorsten Dietz. Er ist evangelischer Theologe, war Professor für systematische Theologie an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg und ist derzeit für die reformierte Kirche in der Schweiz tätig. Bei den Hochschulwochen hat er in diesem Jahr den Eröffnungsvortrag über Gründe und Abgründe des Vertrauens gehalten. Dann herzlich willkommen auch Elisabeth Höftberger. Sie ist katholische Theologin hier in Salzburg, hat hier studiert und forscht derzeit in einem internationalen Netzwerk zum jüdisch-christlichen Dialog. Ein Bereich, der sensibel ist und stark vom hoffentlich gewachsenen Pflänzchen Vertrauen auch lebt. Deswegen herzlich willkommen, Elisabeth. Und schließlich Johannes Hablas. Johannes studiert im 5. Semester katholische Fachtheologie in Salzburg und ist unter anderem auch für die Erzdiözese Salzburg tätig. Ja, Vertrauen, das ist ja auf vielerlei Weise ein Ding der Theologie, der Kirchen und aber auch der persönlichen Frömmigkeit und Spiritualität. Die Kirchen verlieren Vertrauen, nicht erst durch die Missbrauchskrise. In der Theologie gab es vor einigen Jahren, in der katholischen Theologie, den schillernden Begriff der Gotteskrise, eine Art Vertrauenskrise in die Art, wie wir von Gott reden oder auch nicht reden. Und dann haben wir die persönliche Spiritualität. Auch die lebt natürlich massiv davon, von einem Ver- und Zutrauen in Gott oder eben auch nicht. Bevor wir diese theologischen Themen streifen, möchte ich mit dem Studenten Johannes beginnen. Was gibt dir eigentlich das Vertrauen, dass du nicht nur dein Studium meisterst, sondern vielleicht auch eine lebenswerte Zukunft haben wirst? Was schenkt dir Hoffnung und Vertrauen?
Ja, also ich studiere ja mittlerweile katholische Fachtheologie. Mittlerweile deswegen, weil ich eigentlich mit einem anderen Studium begonnen habe. Ich habe mit einem Lehramtsstudium begonnen für Geschichte und Religion und bin dann während des Bachelorstudiums draufgekommen, es ist nicht ganz das Richtige. Es wäre zwar ein sicheres Studium, sichere Arbeit, weil Lehrer braucht man immer, Religionslehrer werden gesucht, also da hätte ich eine Sicherheit gehabt, aber ich habe gemerkt, dass irgendwie, es ist nicht richtig, es fehlt ein bisschen die freudige Perspektive, wenn ich in mein Arbeitsleben schaue bis zur Pension. Es wäre doch nicht das Richtige gewesen. Und dann habe ich mich entschieden, nach dem Bachelor auf die Fachtheologie umzusteigen. Und das hat schon in meinem Umfeld, mit denen, die jetzt nichts mit Theologie zu tun haben, ein bisschen für Verwunderung gesorgt, weil die erste Frage, oder die ersten zwei Fragen, so muss ich sagen, wenn ich sage, ich studiere Theologie, ist immer, was macht man damit? Oder die allererste Frage ist immer, willst du Priester werden? Jetzt will ich kein Priester werden, aber ich habe das Gefühl, auch wenn ich noch nicht zu 100% weiß, was ich machen werde, es gibt viel mehr Möglichkeiten, wenn man mal in diesem System drinnen ist, was man dann wirklich mit der Theologie anfangen kann, als wenn man jetzt von draußen auf die Theologie schaut. Also ich habe im Prozess des Studierens die Perspektiven und die Hoffnung, dass das, was daraus wird, dass ich was Vernünftiges mache mit meiner Entscheidung, entwickelt und bin da gefestigt worden. Und ich habe dann, wie ich gesagt habe, ich will es machen und das ist jetzt meine Entscheidung und das ziehe ich durch, doch von meiner Familie, vor allem von den Eltern, sehr viel positive Resonanz bekommen und gesagt, mach das, du gehst deinen Weg. Sie haben mir Vertrauen geschenkt und von diesem familiären, von diesem Vertrauen in mich zehre ich sehr viel. Es ist auch in der Arbeit, du hast es erwähnt, ich bin in der Erzdiözese, wo ich als Praktikant begonnen in der Kommunikationsabteilung, weil ich was anderes ausprobieren wollte Das war noch während des Lernstudiums. Da habe ich das ausprobiert und da ist mir auch vor den Kolleginnen und Kollegen sehr viel Vertrauen in meine Kompetenzen, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie habe, gesteckt worden, dass ich daraus ein sehr positives Selbstbild entwickelt habe, was ich mit der Theologie auch machen kann.
Wir haben jetzt gerade zwei Begriffe fast synonym gebraucht im Gespräch, ich schon in der Anmoderation und du auch. Das ist Hoffnung und Vertrauen. Die Frage an den Theologen, Thorsten, ist das das Gleiche, über das wir sprechen? Und was hat die Theologie eigentlich bei diesem Thema? Ich habe schon eben eher krisenhafte Momente angeführt, ja, wo überall Krisen sind des Vertrauens, gerade in Theologie und Kirche. Was haben wir eigentlich dazuzulegen bei dem Thema produktiv, was nicht andere viel besser gesagt haben, viel knackiger gesagt haben, was nicht abgedroschen ist? Was können wir da dazulegen?
Ja, Hoffnung und Vertrauen sind natürlich ähnliche Haltungen, die Menschen haben. Sie durchdringen uns vom ganzen Gefühl her, aber wir haben auch unsere Gedanken dabei. Man könnte ja sagen, die Hoffnung ist eine Art Zukunftsvertrauen. Hoffnung bedeutet, nach vorne zu schauen mit Zuversicht, mit der inneren Gewissheit, dass Gutes kommen wird, auch wenn man noch nicht genau weiß, wie und woher. Insofern sind Hoffnung und Vertrauen, glaube ich, ziemlich nah verwandt. So, was können wir als Theologie dazu beitragen? Naja, wir sind nicht die New Kids on the Block als TheologInnen. Ne? Wir sind schon sehr lange im Spiel und können immer ausspielen. Seit 2000-3000 Jahren denken religiöse Menschen nach, reflektieren auf das, was sie tun, wenn sie religiös sind. So, und man kann die Geschichte des Vertrauens von Abraham erzählen, von der hebräischen Bibel her, vom Neuen Testament. Und wir haben eine lange Geschichte des Verstehens und Missverstehens. Eine Geschichte, wo wir Vertrauen aufbauen, wo wir mit Vertrauen arbeiten, wo wir Vertrauen missbrauchen und wo wir Vertrauen verlieren. Das gehört zu unserer Geschichte als Theologie, als Kirche. So, und darüber ehrlich nachzudenken, diese Wandlungen, diese Irrungen und Wirrungen zu beschreiben, zu verstehen, was man daraus lernen kann, das kann auch für alle anderen interessant sein, die an diesem Thema Vertrauen in irgendeiner Weise interessiert sind.
Kurze Nachfrage dazu. In welcher Form kann das für andere interessant sein? Wir reden jetzt hier in einem Theologie-Podcast. Wenn du arbeitest, wissenschaftlich arbeitest, schreibst du für ein theologisches Publikum. Gut, du bist auch Wissenschaftskommunikator, ja. Aber wie kriegen das andere überhaupt mit, dass das, was wir machen, vielleicht sogar Relevanz hat für die?
Wir haben es auf den Salzburger Hochschulwochen ja jetzt erlebt. Da kommen Menschen mit ganz unterschiedlichem wissenschaftlichem Background zusammen. So, und zum Beispiel KlimawissenschaftlerInnen interessiert es schon sehr, wann vertrauen die Menschen auf die Wissenschaft und wann nicht. Wann ist Zuversicht da, dass man sich darauf verlassen kann, dass bestimmte Instanzen verlässlich sind? So, und wann entsteht so eine Wolke des Misstrauens, wo Menschen sagen, von denen lasse ich mir gar nichts sagen, ich werde auf die nicht hören. Das weiß ich doch besser, da habe ich andere Quellen. So, diese Mechanismen sind durchaus ähnlich. Wir leben ja in einer Welt, die sehr stark segmentiert ist, ausdifferenziert in Religion und Recht und Politik und Moral. Und das ist ja klar, wir sind immer schon getrennt in Schächtelchen und verstehen einander schlecht und hören einander oft kaum. So, aber es wächst ja irgendwo das Bedürfnis, auch über solche Grenzen hinweg miteinander zu reden. So, und dann vielleicht auch für Menschen außerhalb der Kirche Religion, Kirche wieder zu entdecken und zu gucken, was sind das für Leute, warum tun die das? Und kann man da wenigstens irgendwie lernen, zumindest aus ihren Fehlern, oder ist da vielleicht doch noch was dran? So Gespräche finden ja statt, die haben wir alle.
Elisabeth, du bist, wie ich schon in der Einleitung sagte, im christlich-jüdischen Dialog tätig, der, wie ich sagte, auch sehr stark von Thema Vertrauen bestimmt ist. Wie läuft das ganz praktisch ab, also die bei euren Tagungen, wenn ihr im interreligiösen Dialog auch steht, wie wird Vertrauen aufgebaut? Ist es immer wieder so, dass Misstrauen da ist, weil es diese lange Tradition eben im jüdisch-christlichen des Antisemitismus gibt, wo man immer ein bisschen Vorbehalte hat? Wie schafft man Vertrauen? Geht man miteinander in die Kneipe oder wie funktioniert das?
Ja, Henning, du hast schon gesagt, das hat was mit Machen zu tun. Das ist nicht natürlich auch Reden, aber das hat ganz viel auch zu tun mit sich begegnen. Und meine Erfahrung ist, dass auch die Grundstimmung, wenn man neu dazukommt, vielleicht zu einer Tagung oder zu einer Gruppe, dass da oft tatsächlich schon ein Vertrauen herrscht, wo man reinwachsen kann. Und ich erlebe es nicht, dass auch durch steigenden Antisemitismus bei solchen Begegnungen Misstrauen wächst oder Misstrauen, das irritiert, sondern ich merke eher, dass die Menschen, die dort diese Erfahrung der Begegnung machen, die merken, wir sind offen, uns auszutauschen, auch kritisch. Da muss kein Konsens entstehen, aber dass da eher das Bedürfnis wächst, sich gemeinsam einzusetzen gegen Antisemitismus etwa. Und warum kann ich das jetzt so erleben bei Tagungen? Das hat damit zu tun, dass der jüdisch-christliche Dialog mittlerweile tatsächlich auch schon eine jahrzehntelange Tradition hat, in der Vertrauen auch schon aufgebaut wurde, wo man dann einfach dazukommen kann. Und diese Tradition ist aber auch nicht einfach nur so entstanden, sondern hat mit ganz viel persönlichem Engagement von einzelnen Personen eigentlich begonnen. Viele Menschen kennen aus der katholischen Kirche die Erklärung Nostra Aetate. Die hat die große Kirchenversammlung des Zweiten Vatikanischen Konzils 1965 publiziert und die wird halt ganz oft genannt. So, das war der Beginn des jüdisch-christlichen Dialogs. Und wenn man sich die Geschichte ganz genau anschaut, dann sieht man, also das Dokument an sich, ja, wer weiß, was da draus geworden wäre, aber dass das überhaupt entstanden ist, das hat schon ganz viel Engagement und eben auch Vertrauen von einzelnen Personen, von Gruppen aufeinander gebraucht. Und auch dann, als das publiziert war, war zuerst die Reaktion gerade von jüdischen Gemeinschaften, Institutionen eher zurückhaltend, weil es eben diese lange Geschichte des Antijudismus, theologischer, christlicher Motive gegen das Judentum gab. Und diese Geschichte, die ja musste eben auch erst dann Vertrauen wieder aufbauen, wo nicht ein Text das ändern konnte, sondern eben dann Begegnungen im Lauf der Jahrzehnte.
Wir haben eben schon ein paar Versuche gemacht, Vertrauen zu übersetzen in andere Bilder. Thorsten, du ja auch gerade eben schon. Also Vertrauen ist ja etwas, wenn ich mich dem anderen ausliefer, aussetze und darauf vertraue, dass er das, dieses Vertrauen nicht missbraucht, dass er mich nicht missbraucht oder gebraucht sozusagen. Wie ist das im jüdisch-christlichen Dialog tatsächlich? Ich nehme an, es gibt kein blindes Vertrauen, dass man einander blind vertraut, sondern es gab jetzt zuletzt eine Tagung auch und da haben wir schon im Vorfeld mal drüber gesprochen, dass der 7. Oktober 2023 immer ein schwebendes Thema über allem war, dass auf einmal wieder Angst da ist und auch auf einmal Misstrauen wieder da ist. Wie geht man damit um? Was tut man da ganz praktisch, um zu sagen, na, ihr könnt uns vertrauen?
Das war natürlich ein Trauma auch für den Dialog, weil es Menschen betrifft, weil es Leute betrifft, die Familie, die Freunde haben. Und man hat auch gemerkt, das ist was alle persönlich berührt. Es macht auch einen Unterschied, wenn ich dann jemanden kenne, der mir sagt, ich weiß jetzt nicht, was mit meiner Familie passiert ist. Was macht man dann? Der Versuch bei der Tagung etwa war, wirklich auch verschiedene Perspektiven mit einzubeziehen, die Leute auch bewusst zu bitten, das ist jetzt ein Raum des Vertrauens, wo wir versuchen, einfach Erfahrungen zu teilen, ohne zu urteilen, auch zu akzeptieren, dass es verschiedene Positionen gibt und wo konkret auch einfach Menschen eingeladen wurden, die sich etwa in Israel für die Verständigung zwischen Palästinensern, Palästinenserinnen, Jüdinnen, Juden, Christinnen und Christen einsetzen, also die wirklich vor Ort auch Erfahrungen machen und das macht betroffen. Aber es eröffnet irgendwie auch Perspektiven nochmal, wo Menschen Vertrauen entwickeln können, die in so viel krasseren Situationen sich eigentlich befinden, als wir jetzt als Kolleginnen und Kollegen, die sich bei einer Tagung treffen in Salzburg, die sich grundsätzlich sicher fühlen können. Und einfach zu sehen, auch diese Vorbilder, wie die das machen, auch in dieser extremen Krisensituation vor Ort und wie die das auch schaffen, Menschen ins Gespräch zu bringen, das ist schon sehr bestärkend.
Und Elisabeth, was du sagst, finde ich gerade bei dem Vertrauen, Thema Vertrauen so wichtig. Antisemitismus, finde ich, ist eine Art furchtbare Gestalt, geronnener, gefrorener, verletzend und bösartig gewordene Form des Misstrauens. Diese Projektion, dass die Juden anders sind, nicht verletzlich, du kannst dich nicht auf sie verlassen, kannst ihnen nicht vertrauen, sie lügen, sie sind gefährlich, sie entführen Kinder, sie töten Kinder. Diese ganzen bösartigen Projektionen, das ist ja eine furchtbare Eskalationsstufe, wenn das Misstrauen immer weiter und schrecklicher wächst. So, und dafür Verantwortung zu übernehmen, ist eine ganz große Herausforderung für uns als Kirchen. Denn Antisemitismus wurde nicht von den Kirchen erfunden, es gab Vorformen, aber niemand hat Antisemitismus so verfestigt und stabilisiert wie kirchliche Traditionsbildung, wo man das in Bild, Wort und Schrift immer wieder verfestigt hat, die Juden als die gefährlichen anderen, vor denen wir uns schützen müssen. Darum ist es ein Thema, was uns extrem herausfordert.
Was mir jetzt auch gerade in Bezug auf Antisemitismus, Judentum gerade durch den Kopf geht oder interessieren wird, wie sehr besteht da im Vertrauen, deiner Meinung nach, Elisabeth, eine Wechselseitigkeit, oder wie sehr ist das Vertrauen eigentlich oder muss das Vertrauen einseitig sein? Also ist es vor allem das Vertrauen der Jüdinnen und Juden in die nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft, dass wir eben nicht wieder in die Antisemitismen hineinfallen? Oder wie sehr ist da jetzt ein Vertrauen in beide Richtungen? Weil ich denke mir, wir können jetzt nicht sagen, wir müssen jetzt den Jüdinnen vertrauen. Wie müssen wir ihnen vertrauen? Dass sie jetzt nicht unseren Klischees entsprechen, das kann, glaube ich, jetzt nicht der Sinn vom Vertrauen sein, sondern wie siehst du das? Ist da eher eine einseitige Notwendigkeit des Vertrauens vorhanden?
Also mir fallen da zwei Aspekte dazu ein. Der erste Aspekt ist, es gibt ja Untersuchungen dazu, dass Antisemitismus gerade da stark ist, wo Menschen keine persönlichen Erfahrungen haben mit Jüdinnen und Juden oder wo das in der Gesellschaft eigentlich kein Thema ist, wo das gar nicht präsent ist. Also dass es eben gerade nicht so ist, da gibt es irgendwie reale Probleme, sondern dass das eben diese Projektionen sind, die du, Thorsten, angesprochen hast. Das, was du ansprichst, Johannes, das ist natürlich ein extrem wichtiges Thema, das man vielleicht auch oft übersieht, das aber im jüdisch-christlichen Dialog lange ein Thema war, nämlich das mit Mehrheit und Minderheit. Und ich glaube, gerade wenn man eben in Europa jetzt als Jüdin oder Jude lebt oder auch in den USA, auch wo es mehr Gemeinschaften gibt, das ist sicher die Herausforderung, gerade da das Vertrauen nicht zu verlieren. Und da gibt es auch wirklich Kolleginnen und Kollegen von mir, die in Europa wohnen, die zum Beispiel in Norwegen wohnen oder die an der Ostküste in den USA wohnen, die sagen, ich habe jetzt wirklich auch mehr Angst, wenn meine Kinder zur Schule gehen oder ich sage meinem Sohn, er soll die Kippa nicht tragen. Das finde ich eine ganz große Herausforderung, gerade wo man selber diese Erfahrung ja auch nicht hat. Und da muss man, glaube ich, auch ehrlich sein, dass man sich das anhört, aber auch dann nicht sagen kann, ja, ich verstehe total, was du meinst, weil man versteht es eben auch nicht total.
Ja, und das Verhältnis ist ja asymmetrisch. Also wir haben jetzt ein großes Interesse, christlich-jüdischer Dialog. Jeder, der sich tiefer hineinbegibt, bemerkt, das Judentum hat ja keine E-Mail-Adresse oder so. Es ist ja ungeheuer vielfältig. Es ist ja auch eine fixe Idee, als könnten wir ChristInnen jetzt mit den Juden, Jüdinnen und so. Aber das ist hoffentlich ein hilfreicher Schritt, auch zu merken, hoppla, das sind ja alles fixe Ideen, wir haben. Die sind ungeheuer plural und kommen ja oft auch untereinander nicht klar. Wie wir auch nicht. So, es sind eigentlich wie wir, nur anders.
Und da ist es gerade auch gut, so eine Asymmetrie auch zu akzeptieren und auch transparent zu sagen, mich interessiert jetzt vielleicht eine theologische Frage. Ich würde da gern mit euch ins Gespräch darüber kommen, aber es hat eben auch mit Vertrauensaufbau zu tun, die anderen dann nicht zu instrumentalisieren und auch nicht, ja, vor den Kopf gestoßen zu sein, wenn mal jemand sagt, das ist schön, dass du dich jetzt als Christin oder Christ für dieses Thema interessierst, aber mich interessiert das jetzt eigentlich gerade gar nicht.
Jetzt sind wir ganz stark in diesen jüdisch-christlichen Dialog nicht abgeglitten, sondern reingeglitten. Ja, das passt auch gut, aber ich möchte trotzdem nochmal zurück zum Christlichen und zum christlich-theologischen. Ich habe es eben ein bisschen schon angetippt mit dem Hinweis, dass ich glaube, man könnte ja davon ausgehen, dass man eigentlich als Theologe und Theologin mit vielen Misstrauensvoten zu hantieren hat in der Theologie, dass es gar nicht so leicht ist, immer zu sagen, also eine feste Burg ist unser Gott, ja, in der klassischen lutherischen Tradition, sondern eigentlich, wenn man schaut, ist Gott doch eine einzige Enttäuschung. Jetzt sage ich es mal als Advocatus Diaboli, ja. Gott rettet augenscheinlich uns nicht aus einer miserablen Situation jetzt gerade in der Welt. Gott hat seinen Sohn nicht wiederkommen lassen bislang, auch wenn viele Christen in den ersten Jahrhunderten in dringender, drängender Naherwartung gelebt haben. Also eigentlich eine einzige Enttäuschung, ein einziger Misstrauenserweis. Was antwortet man auf so eine zugegeben etwas flapsige Formulierung da als christlicher, nicht katholischer, als christlicher Theologe?
Das würde ich doch so sagen, nicht? Also Enttäuschung und Entzauberung, das ist ja gerade der Ort, wo so etwas wie Vertrauen entstehen kann. Keiner von uns hat doch je im Ernst gesagt, ich vertraue, dass die Schwerkraft real ist. Es ist dermaßen, also sie ist so selbstverständlich und logisch und normal. Wir vertrauen nicht auf die Schwerkraft. Sie ist Punkt. So, und Gott ist eben nicht der Wünscheerfüller, ist nicht die Jukebox, wo alles, sondern die Geschichte des Gottesglaubens ist von Anfang an eine Geschichte, wo Menschen früher oder später anfangen zu klagen, zu schweigen, zu weinen, zu schreien. So, und die Geschichte des Glaubens ist eine solche, wo Menschen in tiefster Krise und in tiefster Enttäuschung dann doch die Entdeckung machen. Das Vertrauen auf Gott funktioniert. Das Harren, das Warten, das Sehnen, aber auch die Erfahrung, das Vertrauen trägt. Insofern gehört das eigentlich immer dazu. Nicht? Vertrauen entsteht eigentlich nur da, wo Misstrauen im Grunde nahelege.
Nur hast du hier eben im Vortrag hier bei den Hochschulwochen, jetzt komme ich doch drauf, obwohl ich es nicht wollte, ein bisschen ein Plädoyer, wenn ich es richtig verstanden habe, aber korrigiere mich, für ein gesundes Misstrauen auch ausgesprochen. Also es ist nicht alles, es muss nicht immer der Hochglanzglaube sein, sondern der sollte mit einem gewissen Misstrauen, sollte man dem begegnen, dieser Gottsattheit, der Gottgewissheit. Warum? Was ist da der Mehrwert davon?
Für mich ist es auch eine Sache persönlicher Erfahrung. Ich hatte eine atheistische Jugend, wo ich Gott nicht mal misstraut habe. Ich fand das völlig Mischugge, diese ganze Idee Gott, Religion und so. Hatte Christentum, Theologie, null Vertrauen. So habe irgendwann eine große Lebenswende erlebt, Gott für mich entdeckt, Jesus für mich entdeckt. So, und bin in ein großes Vertrauen hineingestürzt, wo ich darin eine Riesenfreude und auch Geborgenheit erfahren habe, komplett auf Gott zu vertrauen, habe dann im Laufe meines Lebens erfahren, so, es ist komisch, es gibt so dies, dass man Vertrauensriese gegenüber Gott ist und das aber in komplettes Misstrauen allem anderen gegenüber umschlägt. Gegenüber der Welt, gegenüber der Wissenschaft, der Politik und anderen Religionen und all diesen Dingen, wo ich gemerkt habe, dieses totale Vertrauen in der eigenen Religion hat schädliche Konsequenzen. Und für mich war es eine Lernerfahrung, dass schon die biblischen Figuren sehr oft mit Gott ringen, sehr oft ihn mit Fragen bombardieren, dass das Vertrauen biblischer Vorbilder ein sehr kritisches Vertrauen ist. Und das finde ich vorbildlich. Und da hineinzuwachsen, raus aus dieser Alternative totales Misstrauen oder absolutes Vertrauen, das ist nicht gut. Vertrauen muss doch immer irgendwo auch in der Schwebe bleiben. Und wissen, man kann sich täuschen, man kann sich vertun, auch da, wo man glaubt, total zu vertrauen, dass einem nichts mehr passieren kann.
Das ist interessant. Jetzt muss ich aus meiner Moderatorenrolle ganz kurz rausschlüpfen, denn ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht im Studium. Erstes Semester, erste Vorlesung, wurden wir reingeschleift, auch in der katholischen Theologie, in ein Audimax in der Uni Münster. Rabbi David Blumenthal ist dort aufgetreten, sagte uns allen gar nichts, aber der Hörsaal war voll und er hat nichts anderes gemacht, als Psalmen zu rezitieren. Und zwar einen Psalm über eine Anklage Gottes. Warum missbrauchst du uns für immer? Warum lässt du uns verderben? Also eine markerschütternde Erfahrung war das. Und das war der Einstieg in die Theologie bei mir. Und das ist das, was mich bis heute begleitet. Das sind nicht die gottsatten Reden sozusagen, die gewissheitsvollen Reden, sondern das ist immer das Gebrochene eigentlich, was vor allen Dingen durch jüdische Stimmen reinkommt in den Glauben bei mir auch. Ja. Wie ist das bei dir, wenn wir schon im Persönlichen sind? Johannes, du bist ja also in der Theologie jetzt. Wie erlebst du das Studium? Ist es auch tatsächlich von solchen Gebrochenheitserfahrungen gekennzeichnet?
Ich glaube, dass das Theologiestudium am Anfang einer meiner schwerwiegendsten und nachhaltigsten Glaubenskrisen war, wo ich durch musste. Ich glaube, es geht einigen Kolleginnen und Kollegen genauso. Ich glaube, das Vertrauen im Studium in Gott wandelt sich, weil sich auch das Gottesbild verändert. Man merkt, wie sehr es in der Bibel, in der Kirchengeschichte, in der Theologie menschelt Und da muss man dann die Wege dazwischen suchen, zwischen den Menschen, um da zu Gott zu finden und muss sie immer wieder bewusst, willentlich entscheiden, Gott, den man dann herausgeläutert zu finden glaubt, bewusst zu vertrauen, bewusst sagen, gut, hier kann ich Gott irgendwie ausmachen und hier möchte ich mein Vertrauen daran setzen. Da ist sehr viel bewusste Entscheidung auch immer mit dabei. Bei mir war es zumindest so, immer wieder trotzdem Ja zu Gott zu sagen und trotzdem zu sagen, hier möchte ich vertrauen, hier habe ich in meiner Vergangenheit schon erlebt, dass er mich irgendwie geführt hat, dass er mich begleitet hat, das gar nicht im Moment selbst erkannt, sondern erst im späteren, sondern dass man Gottvertrauen erst im Rückblick oft wirklich erkannt hat, dass man das bestätigt gesehen hat.
Kommen wir jetzt langsam in eine letzte Runde, vielleicht ein bisschen prospektiv gefragt an euch drei, eben auch schon mal gefallen in diesen ominösen Vertrauensindizes, Umfragen. Da rangiert ja die Kirche ungefähr oder die Kirchen ungefähr da mit der Politik und individuell mit Lehrern auf einer ähnlich schlechten Stufe. Wie würdet ihr sagen, könnte es sich, wenn ihr prophetisch reden würdet, entwickeln? Kommt man aus diesem Jammertal wieder raus oder kann man mit diesem zunehmenden Diaspora-Dasein, was wir erleben als Christinnen und Christen, auch produktiv umgehen? Oder wie würdet ihr da die Zukunft in den nächsten Jahren sehen, wie sich das entwickelt?
Also ich denke, dass das Vertrauen sehr von Personen abhängen kann, dass es bestimmte Priester und Bischöfe gibt, denen dann man mehr vertraut, und da ist, glaube ich, vor allem die lokale Kirche kann da ein Ort sein, wo man ein positives Verhältnis zur Kirche und zur Seelsorge entwickeln kann, wenn da besonders engagierter Pfarrer oder Seelsorger, Seelsorgerinnen da sind, die im kleinen Kirchenvertrauen entstehen lassen. Mhm. Die Weltkirche ist, glaube ich, aus katholischer Perspektive zu komplex und zu weit weg. Da ist die Distanz und die Unterschiede in den Ansichten der unterschiedlichen Weltregionen schon so groß, dass man da sie mittlerweile, mir geht's auch so, abschottet, abkapselt und damit nicht mehr viel zu tun haben will. Aber hin und wieder habe ich schon erlebt, dass ich im Gespräch mit Studienkolleginnen, die jetzt nicht Theologie studieren und nicht besonders kirchenaffin sind, dass die sagen, da gibt es einen Pfarrer oder da habe ich auch ein Gespräch gehabt mit jemandem in einem kirchlichen Kontext. Das hat mir gefallen. Da habe ich mich gehört, gesehen, gefühlt und ich glaube, dass das was ist, worauf wir bauen können.
Ich glaube, was interessant ist, wenn wir in die Zukunft blicken, für die Frage Vertrauensverlust, dass wir uns fragen, was für ein Vertrauen war das denn früher, das man gemessen hat? Weil ein Vertrauen in Institutionen heißt ja nicht unbedingt, dass da alle Menschen einen viel tieferen Glauben hatten als heute, dass dieses Vertrauen ein ihr Leben tragendes Vertrauen war. Ich glaube, das ist einfach oft auch ein Vertrauen, das wir wahrscheinlich soziologisch erklären könnten, weil wir eine stärkere kirchliche Sozialisation hatten, weil was einem vertraut ist, eben aus dem Leben auch so ein Vertrauen dann schafft. Und ich glaube, das ist deshalb ganz wichtig zu sehen, damit auch Theologinnen, Theologen, kirchliche Vertreterinnen und Vertreter ihr Vertrauen in die Menschen dann nicht verlieren. Weil ich glaube, das ist eigentlich eine wichtige Voraussetzung dafür, dass so ein Vertrauen wieder neu wachsen kann oder weiter bestehen kann. Und dieses Vertrauen, in das Menschen sich engagieren, dass sie auch was beitragen dazu, was ja auch Auftrag der Kirche ist, das Evangelium zu verkünden, irgendwas besser zu machen, da ist schon viel Potenzial da.
Ja, Vorschussvertrauen genießen wir als Kirche oft nur noch bei der älteren Generation, die so das gewöhnt ist. Wir genießen es oft nicht mehr und ich würde sagen verdient, so verdient. Wir haben doch in früheren Generationen sehr oft Vertrauen erzwungen bei den Menschen. Wir haben ihnen oft wenig bis nichts zugetraut, auch nur einfachste sexualethische Entscheidungen mal für sich selbst zu klären und zu entscheiden. Eine Kirche, die Menschen nichts zutraut, wie Wie kann die erwarten, Vertrauen zu genießen? Also hier, finde ich, werden wir heruntergezerrt von Sockeln, die wir uns angemaßt haben. Das Letzte, was wir heute brauchen, ist eine Kirche, die darauf jetzt irgendwie noch trotzig und verletzt und beleidigt reagiert und gesagt, jetzt werden wir schon bei Olympia beleidigt und so. Oh, das braucht kein Mensch. Wir sollten diesen Vertrauensverlust würdig ertragen, weil er historisch redlich erarbeitet ist. Und Johannes hat das im Grunde sehr schön gesagt, nicht? Auf Gott vertrauen und ebenerdig werden mit den Menschen. Auf Augenhöhe unser Gottvertrauen in neue Formen und neue Gestalten gießen und einladen, da mitzumachen, mit dabei zu sein und voneinander und miteinander zu lernen, was es heißt, Gott zu vertrauen, einander zu vertrauen und der Zukunft zu vertrauen.
Ebenerdig zu werden, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank dafür, weil das ist auch im Prinzip ein bisschen das, was hier bei den Hochschulwochen eingeübt wird, ja, auf Augenhöhe den anderen Disziplinen und den anderen Diskutantinnen und Diskutanten zu begegnen und dort aufrichtig und manchmal auch in Demut zu diskutieren miteinander. Das kann, glaube ich, auch das Vertrauen stärken. Deswegen sind die Hochschulwochen eine wichtige Einrichtung, glaube ich. Vielen Dank für diese Runde. Noch eine schöne Zeit in Salzburg und an die Hörerinnen und Hörer, vielen Dank. Ich hoffe, die Folge hat gefallen. Und wenn ja, dann lasst uns ein paar Sterne da oder abonniert diesen Podcast. Und alles Weitere dazu, auch das Transkript, wie jedes Mal auf diesseits.theopodcast.at. Vielen Dank fürs Zuhören.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.